Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament betrachten und schlagen dazu 2. Samuel Kapitel 22 auf. 2. Samuel 22. Und da ist es der Vers 35. Da heißt es, er lehrt meine Hände zum Streit, und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen heute ein ganz einfaches Thema für alle verständlich behandeln. Denn je einfacher ein Wort Gottes ist, umso besser vermögen wir es aufzunehmen. Und wenn es sich hier um die Dinge des Glaubens handelt, werden wir sehen, wie schwach wir letztlich doch vom Glauben her sind, wenn wir die Dinge des Glaubens nicht siegreicher in der Hand haben. Wie wir aus dem gleichen Kapitel, Vers 1, entnehmen, stammen ja diese verlesenen Worte von dem David, welcher sie diese Worte zu einem Liede gemacht hatte. Und weil diese Lieder damals, oder weil die Psalmen damals die Lieder waren, redete David die Worte dieses Liedes, 2. Samuel 22, Vers 1, und zwar aus dem Psalm 18, insbesondere den Vers 34. Dort steht das geschrieben, was wir in unserem Textwort gelesen haben. Der David war der Urheber dieser Worte, die Gott ihnen ins Herz gab. Und darin gibt der David Gott die Ehre, indem er in Vers 1 nachhaltig bezeugt, dass Jehova ihm aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte. Geschwister, es wird eine grandiose Sache sein, wenn wir einmal in des Himmels Herrlichkeit eingezogen sind. Hier wird es uns nicht zum Bewusstsein, dann aber schon, was das hier heißt, errettet zu sein aus der Hand Sauls, ein Bild von Satan, und aller seiner Feinde. Er wird also als Feind hier hingestellt. Dann wird uns erst einmal groß werden, wo heraus Christus, der Herr, uns gerettet hat. Wie verloren wir überhaupt waren. Dieser David atmet auf und singt und bringt dem Herrn Psalmen. Und dabei war diese Verlorenheit, diese Anfeindung von allen seinen Feinden, zu denen Saul zählte, nur eine Sache, die das Fleisch des Leibes betrafen. Aber in der Ewigkeit, die wir errettet sind durch das wunderbare Opfer Gottes, wird uns dann herrlichkeitsgroß vor unsere Seele gestellt sein, wo heraus Christus, der Sohn Gottes, uns erlöst hat. Denn außer ihm gibt es keine Rettung. Auch dann, wenn Gott allein es ist, der diesen Sieg gibt, will aber unser Herr nicht, dass der David sich aufs Sofa legt und dort betet. Genau das will er nicht. Gott möge ihm den Sieg schenken. Das wäre kein erhörliches Gebet gewesen. Auch dann, wenn Gott den Sieg schenkt als der Geber aller Gaben, will der Herr, dass auch der David über das Gebet hinaus seinen Teil erbringt. Und als der David einmal nicht seinen Teil erbrachte, um mit den Kriegern Israel in den Kampf zu ziehen, da unterlag er der Sünde oben auf dem Dache. Bathseba. Da hatte er seinen Teil nicht erbracht. Hier kommt nun sicherlich die Frage, was konnte und sollte denn überhaupt der David tun? Nun, er sollte im festen Glauben vor seinem Gott gefunden werden und zweitens sollte er im absoluten Gehorsam vor Gott sein. Das war der Wille des Herrn. Die Antwort liegt eigentlich in unserem Textvers, den ich noch einmal lesen darf, damit wir die Zusammenhänge hier eingeordnet bekommen. Er lehrt meine Hände den Streit und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Wenn es hier heißt, er lehrt meine Hände zum Streit, dann war es der Wille des lebendigen Gottes, den David kriegerisch, kampf- und streitfähig zu machen und darin zu halten. Wenn das allein der Wille Gottes ist, lebt aber der David längst noch nicht in Übereinstimmung mit dem Herrn. Denn wenn der Herr das will, so muss es der David auch wollen. Und erst das ist Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, wenn wir das wollen, was er will. Denn Gott will auch nicht, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, steht geschrieben. Und doch gehen sie verloren, auch die vielen Christen. Sie gehen verloren, weil sie nicht tun, was Gott will. Das ist die Problematik, mit der wir zu tun haben. Und bei der Errettung ist es genauso wie im Sieg des Wandels. David musste sich vom Herrn belehren lassen. Wie seine Hände den Streit recht führen konnten. Und das heißt für uns, wir müssen dem Herrn erlauben, uns zu belehren. Wir müssen die Belehrung des Herrn suchen. Wir müssen ihm um Belehrung bitten, sonst sieht er nicht unser Interesse an ihm, unserem Gott. Denn wenn die Prüfung kommt, soll ich doch bereits belehrt sein, gelernt haben, kampffähig zu sein, seine Hände und Arme mussten vorher unterwiesen sein, bevor die Prüfung kommt, den ehernen Bogen zu spannen, Denn wenn es so weit war, dass der Feind erst mit dem Schwert zuschlug, konnte er nicht seinen Bogen suchen, wo er den gelassen hatte, um ihn zu spannen. Da war es zu spät. Mit dem hölzernen Bogen konnte man auch die Pfeile gegen den Feind schießen. Aber hier war es der eherne Bogen mit der viel, viel größeren Kraft und Reichweite des Pfeiles. Und da musste gelernt sein, ihn zu spannen, bevor man den Feind sah. Denn sobald man ihn sah, sollte ja schon geschossen werden. Der Umgang mit den Waffen war lebensnotwendig. Deshalb konnte nur eine gute, eine beste Ausrüste überhaupt zählen. David ging mit dieser Angelegenheit seines Herzens zu Gott und ließ sich von ihm belehren, wie wir gelesen haben. So haben wir es hier auch mit den Schattenbildern der geistlichen Waffen für uns zu tun. Denn wenn es so weit war, dass die Philister kamen, da konnte der David auch nicht mehr beim Herrn Unterricht ansuchen. Er konnte keinen Unterricht mehr nehmen. Da war der Feind da. Wenn die Prüfung sich uns naht, egal in welcher Stärke, egal in welcher Sache, dann stehen wir den Dingen so gegenüber, wie wir bislang belehrt wurden. So stehen wir dann in der Prüfung. Um also den ankommenden Feind zu überwinden, müssen wir uns zuerst überwinden, die Belehrung unseres Herrn in der Unterweisung im Umgang mit den Waffen des Geistes zu erfahren. Je stärker wir vom Herrn belehrt sind, umso weniger kann der Feind an uns den Sieg haben. Wenn wir also bereits in der Zeit der Schattenbilder des Alten Testaments das Wohlgefallen und den Sieg Gottes haben konnten, wenn wir unser Teil erbrachten, wie viel mehr in der Zeit dann des Neuen Testaments, wo wir gleich die Rechte Fertigung in dem uns gewordenen und gegebenen Glauben besitzen. Auch dann, wenn Gott, der Unterweisende, den Umgang mit dem Bogen lehrt, musste der Israelit eigentlich beständig üben, um ein guter Kämpfer, ein guter Bogenschütze zu werden. Was nützte oder was nützen dem David die vielen Bogenschützen, wenn keiner oder kaum einer von ihnen das Ziel trifft? Die Masse macht's nicht. Wenn der Pfeil nicht ins Ziel kommt, was also mussten die Bogenschützen immer und immer wieder tun? Sie mussten üben
und wieder üben.
Sie mussten auch dann üben, wenn Sie die geflügelten Worte unserer heutigen Zeit, ich habe keine rechte Lust dazu, Sie mussten üben, haben wir auch manchmal keine rechte Lust im Umgang des Wortes Gottes oder im Umfeld des Glaubens auf den Herrn zu schauen? Schützen, die nicht trafen, waren für den König David nicht zu gebrauchen. Fragen wir uns vor dem Herrn, worin wir für ihn brauchbar sind. Und bitten wir den Herrn, dass er uns zeige, wo er uns noch brauchbar sehen will. David war ein Vorbild für seine Soldaten, denn er war von Gott belehrt, den Streit zu führen, wie Gott ihn ihm gegeben hatte. Nun könnte jemand sagen, das war ja das Alte Testament. Das ist richtig. Aber was sagt das Neue Testament dazu? Auch das wollen wir sehen. Sagt der Apostel nicht doch, dass wir als ein guter Kriegsmann Jesu Christi ihm zur Verfügung zu stehen haben? Ich meine schon. 2. Timotheus 2 steht ja in dem Vers 3 drin. Ist Gott ein Militarist? Nein! Das ist er nicht. Aber weshalb sollen wir gute Kriegsleute Jesu Christi sein? Und darum kann die Antwort dafür nur lauten, damit wir gegen die Machenschaften des Seelenfeindes Sieg haben. Hast du Sieg in deinem Leben, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Wo ist die Abgrenzung deiner Niederlagen und deines Sieges? Vor Jahren kam ein Bruder von auswärts zu mir und im Gespräch sagt er mir, Herr Bruder Bergmann, ob Sie mir es abnehmen oder nicht. Ich bin für den Herrn zu nichts zu gebrauchen. Habe ich gesagt, Bruder, das hat Ihnen der Teufel ins Ohr geflüstert. Reden Sie das dumme Zeug nicht nach. Er sagt, er hätte noch nie einen Glaubenssieg gehabt. Da habe ich gesagt, das kann ich Ihnen so nicht ganz abnehmen, aber ich gebe Ihnen jetzt Auftrag mit und dann fängt der Glaubenssieg an. Ich habe ihn beauftragt zu beten. Und wofür? Von da an ging es langsam aufwärts. Schauen wir nur auf unsere, auf dem Schießstand nennt sich das Fahrkarten, wenn daneben geschossen wird, dann bleiben wir ja natürlich nicht im Siege. Wir haben hier auf den uns Belehrenden zu blicken, das ist unser Herr. Wie aber sollen wir kämpfen mit den geistlichen Waffen? Was aber sind unsere Waffen überhaupt? Das muss immer wieder gesagt werden, weil es die Gläubigen nicht recht verstehen oder nicht recht aufnehmen oder im Umgang nicht recht anwenden, was da gelehrt und gesagt wird. Das Schwert des Geistes als Wort und der Schild unseres Glaubens als Schutz. Brauchen wir denn überhaupt zu kämpfen? Sagte ein exzentrischer Bruder in Christo. Das hat Christus alles schon gemacht, das brauchen wir nicht mehr. Geschwister, das ist ein anderes Evangelium. Das ist Kirche von unten. Da hat die Finsternis ihre Finger im Spiel. Wo doch der Herr Jesus am Kreuz ausrief, sagte, es ist vollbracht. Was wollen Sie denn da noch kämpfen? Ich wollte ihm nicht die Wahrheit sagen, weil er dann beleidigt gewesen war. Deshalb habe ich so getan, als wenn ich es in mich hineinnehme, was er für dummes Zeug schwätzt. Wir freuen uns über das Wort, es ist vollbracht, aber es gehört dorthin, wofür der Herr es ausgerufen hat. Das ist das Entscheidende. Hat er denn dort nicht alle Feinde Gottes besiegt? Jawohl, das hat er dort. Warum dann haben wir noch zu streiten? Weil der Feind am Kreuz de facto und juristisch besiegt wurde, was zur Errettung unserer Seele vonnöten war. Was aber unseren Wandel nach der Errettung betrifft, so liegt der wirkliche Sieg in unserem Leben nur in Anwendung und Verbindung mit dem Glauben vor uns. Und da gibt's Glaubenskampf. Vielleicht anderen, aber mir kann man nicht erzählen, dass Glauben mit Christus verbunden kein Kampf wäre. Ha! Das sind auch die entsprechenden Wasserhosen, die durch die Gegend laufen, die solches riechen. Jedes Leben ist Kampf. Auch das ewige Leben, welches sich noch im Fleische der Niedrigkeit an uns vollzieht, ist vom Glauben her Kampf. Darum die Ausrüste. Dann brauchten wir auch kein Schwert. Dann brauchten wir auch kein Schild. Dann hätte sich auch der Apostel Paulus geirrt. Dann hätte auch der Heilige Geist versagt, ihm solches reden zu lassen. Nein, diese Gläubigen reden falsch. Sie meinen's gut, aber sie schwätzen nach, was irgendeiner, der von Menschen anerkannt war, geredet haben. O Geschwister, dass wir uns immer wieder vertiefen in Gottes teurem Wort. Er allein, unser Herr, ist und hat die Wahrheit. Denn der allmächtige Gott lässt sich in der Gnadenzeit allein nur durch Glauben verherrlichen. Darum steht geschrieben, alles, was nicht aus Glauben ist, ist, steht nicht da, nicht zu gebrauchen, ist Sünde. Römer 14, Vers 23. Dass wir uns das gut merken. Der Mensch macht gern einen goldenen Mittelweg. Nicht? Man will da fromm erscheinen. Das ist der gefahrvolle Weg des Abstieges. Er führt nach unten. Also zeigt sich der Sieg vom Kreuz in unserem Wandel im Glauben. Jetzt aber kommen wir zur Praxis. Im Glaubensleben eines Erretteten. Es sollte niemand zu sagen wagen, bei den wahren Gläubigen wäre alles im Wandel in Ordnung, im Englisch okay. Das stimmt nicht. Solches Denken ist Utopie. Und an solchen Leuten hat es noch nie gemangelt. Auch in der Gemeinde Jesu nicht. Und die sind heute aus dem Boden geschossen wie die Fliegenpilze nach einem warmen Regenguss im Sommer. Wir wissen, was ein Fliegenpilz ist, das hängt mit Gift zusammen. Wir halten das nicht mehr auf. Ich sag's gleich hier. Und niemand soll denken, der Herr sei ohnmächtig, wenn er nicht eingreift, um diesen giftigen Umtrieben ein Ende zu setzen. Nein, das gehört zur Prüfung der Gemeinde in der Sache des Wandels, abfallen oder treu sein. Was ist, wenn Kinder Gottes, und ich habe das nicht hier aus der Schatzkiste einer Zigarrenvertriebsgesellschaft herausgenommen, über Jahre, über Jahrzehnte und oft das ganze Leben hindurch, Tag aus, Tag ein, von sündlichen und gottlästerlichen Gedanken geplagt wird. Wenn jemand zu mir sagt, das gäbe es nicht, ist er für mich eine, ich möchte niemanden auf die Füße treten, dafür aber ins Herz. Ein Spinner. Ne? Wer sowas behauptet, hat keine Ahnung und weiß noch nicht mal, wer er selbst ist. Ich sage das in voller Verantwortung vor Gott. Zuerst wird gegen diese inneren Streitbarkeiten angegangen. Doch danach ist es wieder da, trotz Gebet. Das ist ja die Problematik, mit der wir zu tun haben. Und wir müssen die Kinder des Lichts darauf aufmerksam machen, dass es zwei ganz verschiedene Ebenen sind. Die Ebene, die Gott in uns tut, betreffs unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Da fummelt sowieso kein Feind dran rum. Lasst euch da nicht belügen. Und das, die andere Ebene ist die, das ist die Ebene unseres Glaubens. Da haben wir etwas mitzutun und zu schaffen. Da stehen wir in der Verantwortung. Natürlich ist auch der Herr da. Er gibt uns seine Kraft und seine Gnade und seine ganze Führung, wenn wir uns ihm anvertrauen. Das Spiel geht dann so lange, bis Ermüdung einsetzt. Und es wird jeden Abend im Gebet vor dem Herrn um Vergebung gebeten. Obgleich der Bruder zu mir sagt, ich weiß im Voraus schon, dass ich morgen auch schon wieder sündige. Eieiei, habe ich gedacht, du liebe Zeit. Aber so ist es. Das sind keine Gemachten, das sind echte Kinder Gottes. Bei dem im Leben des Glaubens der Sieg, der Punkt des Sieges noch nicht errungen ist. Und den will Gott von uns errungen haben. Er gibt seine Kraft dazu, sein Gelingen. Er gibt uns sein Nahesein, seine ganze Verheißung. Doch auch trotz Vergebung, und das ist das Interessante, hält der Zustand an, wo heraus man nach Jahren dem eigenen Gebet nicht mehr recht traut. Und das ist die Absicht des Feindes. Ich habe nicht erst einmal zu Gläubigen gesagt, hier deine Sünde, deine alltägliche Sünde oder deine viermalige in der Woche. So übel, wie sie ist aber keinen Pfennig wert. Liefere sie nur treu und brav dem Herrn jeden Tag aus. Und zwar, dass dir es zum Hals rauskommt. Das ist die Absicht Gottes. Weil es keine Veränderung gibt, traut man den eigenen Gebeten nicht mehr. Wir kommen hier zur Frage, weshalb der Herr diese unsere Gebete scheinbar gar nicht erhört. Und an dieser Stelle kann also auch nur gesagt werden, der Herr verändert bei uns die Dinge nicht, weil nicht der Herr, sondern wir am Zuge sind, etwas zu verändern. Und wir können nur immer wieder darauf hinweisen. Denn was da fehlt, ist die Stärkung in eigener Glaubensbasis. Dort fehlt es. Und das, was der Herr uns gesagt hat, macht er nicht. Das haben wir zu tun. Und wenn wir noch so sehr mit den Füßen auf den Boden aufstampfen, verzornend und argwohn, er wird es uns nicht geben, weil er es uns geheißen hat. Wir haben hinzugehen und das Evangelium den Nationen, den Verlorenen zu sagen. Wir können nicht sagen, Herr Jesus, lass du das Engel machen, die können es besser, ich mach's nicht. Dann wird er uns nicht beistehen. Und wenn wir 30 und 50 Jahre lang beten, er erhört uns dann nicht. Weil wir im Gebet nicht in seinem Willen sind. Der Herr aber will, dass wir in seinem Willen beten. Nur solches Gebet hat Zusage, hat Verheißung, hat Erfüllung. Der Beweis liegt doch vor. Denn wenn die eigene Glaubensbasis kräftig wäre, so würden meine Gebete gegen diese Gedanken ausreichen, um sie zum Schweigen zu bringen. Und wenn ich dieser Gedanken nicht Herr werde, bin ich im Glauben zu schwach. Warum soll ich denn das nicht zugeben? Warum fällt mir denn die Wahrheit schwer, das auch zuzugeben? Und komme nicht durch. Greife ich zu schwach, ein zu schwachen Glauben oder im zu schwachen Glauben gegen solche gottfeindlichen Gedanken ein, dann werde ich sogar noch mit heruntergezogen, weil ich zu schwach im Glauben bin. Und in das Durcheinander mit eingemengt werde, spüre ich plötzlich, dass ich mit am Boden liege. Dazu kommt dann die eigene Enttäuschung, die da lautet, ich bringe sowieso nichts fertig. Ich habe wieder versagt. Das will aber der Herr nicht hören, weil er es erstens besser weiß als wir. Und das ist nicht unsere Lösung. Und dann kommt die Frage, was soll ich denn dann tun in dieser Situation? Die Antwort gibt uns das Textwort. Er lehrt meine Hände zum Streit. Dann haben wir uns eben nicht belehren lassen nach seinem Wort. Nach seinem Willen. Wir haben zu lernen und uns von ihm belehren zu lassen, ob uns das schmeckt oder nicht. Wenn wir sagen, ich habe gar keine Lust heute, dann mach's, damit du deine Lust an dem Herrn hast. In der so wichtigen Belehrung des Herrn liegt auch die Glaubensprüfung. Da liegt unsere Glaubensprüfung. Wir werden vom Herrn so wenig geprüft, was ich hier sage, das stimmt, weil wir seine Prüfungen nicht lieben. Geschwister, alle Ausflucht nach links und rechts ist falsch. Wir lieben sie nicht. Wir lieben sie deshalb nicht, weil die Glaubensprüfungen mit unserem Zerbruch im Zusammenhang stehen. Darum lieben wir sie nicht. Das ist aber wieder vom Herrn her der einzige Weg,
seiner Liebe, der uns seinem Herzen näher bringt. Der Abweisung wegen fehlt solchen Glauben, Gläubigen mehr als anderen das Wachstum hin zu dem Christus in dieser Glaubensrichtung. Unsere Vermehrung des Glaubens kommt durch die Übung. Wir lesen das Wort. Und dann der nächste Schritt, wenn wir das Wort gelesen haben, vollziehen wir es, was wir gelesen haben. Das ist Glaubensübung. Weil der Glaube letztlich aus dem Worte Gottes kommt, genügt es nicht, wollten wir im Jahr nur einmal in der Bibel lesen. Das genügt eben nicht. Es muss jeden Tag darin gelesen werden und erforscht werden, das, was der Herr zu uns zu reden hat in seiner Schrift. Dann, und zwar so lange, bis es uns Freude macht, dann ist ein Knoten gerissen. Wir sollten auch alle Glaubensprüfungen aufnehmen, damit der Herr uns noch mehr Prüfungen schickt. Bitte mal darum. Der Herr verlässt dich sowieso nicht, du brauchst keine Angst haben. Du bleibst nicht auf der Strecke. Da sorgt er schon dafür. Und wir sie dann am Ende noch freudig erfüllen. Nur so kommen wir zu dem gewünschten Sieg im eigenen Leben, im Leben, das von dem Glauben durchdrungen sein soll. Denn nur glaubensverbunden kann der Herr auch uns letztlich nur führen. Es ist sein Mittel. Der Glaube kommt nicht von uns. Wir sind nicht die Entdecker oder Erfinder desselben. Er, der Herr, ist der Anfänger und Vollender dieses Glaubens. Nehmen wir es dankbar aus seiner Hand. Auch für dich ist unser Herr reich in allem. Wir stehen diesen Glaubensprüfungen nur deshalb feindlich gegenüber, weil mit der vom Herrn erwarteten Absicht wir den Weg persönlichen Zerbruches scheuen. Dadurch ist so viel Schwachheit im Glauben vorhanden. Aber genau dorthin will uns der teure Herr bringen. Mit Gewalt kann man bei Gläubigen nichts ausrichten. Am allerbesten lassen sich die Gläubigen durch die Liebe des Herrn dahin bringen. Wollen wir uns das gut merken? Und das ist eine äußerst persönliche Sache. Der Herr will nicht, dass wir auf die Geschwister losgehen, um ihnen zu sagen, was am anderen falsch ist. Das haben wir ja mit dem Splitter und Balken ganz genau vorgelegt bekommen. Aber genau dorthin will der Herr uns bringen, wo wir durch Trägheit es unterlassen, selbst hingehen zu wollen. Da ist auch mit einer Glaubensübung, der Sieg noch nicht vorhanden. Lassen wir uns nicht irre machen. Auch wenn wir auf dem rechten Weg sind und der Feind verklagt uns noch. Du gehst den Weg weiter. Irgendwann fällt er. Irgendwann hört's auf. Du darfst den Herrn bitten, dass er dir gnädig begegnet. Und dann, wenn wir das wollen, was der Herr will, wenn sein Wille unser Wille ist, dann gibt der Herr uns Prüfung um Prüfung. Und durch diese laufenden Prüfungen, die ja mit Belehrung des Herrn zum Streit im Zusammenhang gefunden werden, wachsen wir im Glauben und werden stärker und stärker durch diese Glaubensprüfungen. Nur das ist echt vor Gott. Nicht hausgemachter Glaube. Wir werden stärker und stärker im Glaubenskampf, bis wir den Anfechtungen siegreich bestehen. Dann haben wir eine entsprechende Stärke im Glauben erhalten. Wenn wir aber nichts tun und dafür denken, der Herr soll meinen so großen Seelenstreit führen, damit ich nichts zu tun brauche, ist mein Denken eben falsch. Die Praxis sieht dann so aus, der Feind kommt und plagt und ich rufe zum Herrn und dass er mir helfe, der Herr aber verhindert das nicht, was der Feind will, und weil er es nicht verhindert hat, liege ich am Boden. Und dieses Spiel wiederholt sich dann so lange, bis ich meine, der Herr hätte mich gar nicht mehr lieb und würde nicht auf mich hören. Die Gebete der anderen hörte schon, nur meins nicht. Und dabei liegt es nur an uns, weil wir den belehrenden Teil der Absicht Gottes nicht annehmen, lässt der Herr uns selbst tiefen gehen. Wie könnte er uns auch belehren, wenn wir dies nicht wollten? Das ist doch die Frage der verlorenen Menschen um uns. Sie haben nicht gewollt. Ausreden mögen die Tausende haben. Wir ziehen einen Strich drunter und da ist dann bei einem Rechenexempel das Ergebnis darunter. Da steht drunter, sie haben nicht gewollt. Also greift der Feind von neuem an und wir rufen wieder zum Herrn, dass er uns helfe. Mit der Glaubensstärke, die wir besitzen, wenden wir uns gegen den Feind. Weil aber der Glaube zu schwach ist, wie wir schon behandelt haben, vermochten wir nicht zu überwinden und es vermengt uns in den Strudel der Anfechtung. Neue Resignation, es geht dann immer stockwerkweise tiefer, wie in einem Bergwerk. Die nächste Stollenebene und immer weiter geht's nach unten. Neue Resignation tut sich auf, weil wir doch den Herrn gebeten hatten. Zwar haben wir gekämpft, unser Kampf hatte nur einen Fehler. Der Sieg blieb aus. Das ist aber nicht der Kampf, den Christus will, dass wir nur um des Kampfes willen kämpfen. Das ist nicht die Absicht Gottes. Der Jesus hat auch den Kampf im Fleische gekommen auf dieser Erde nicht gekämpft, dass er sich als ein Muskelmann erwiese. So nicht. Und alles das, weil nicht gesetzesmäßig gekämpft wird. Jetzt müssen wir doch mal die wenigen Verse lesen in 2. Timotheus 2. Es ist wert, dass wir es lesen. 2. Timotheus 2, bevor wir zum Ausklang kommen. Vers 3 bis 5. 2. Timotheus 2, ab Vers 3. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Denn an Trübsalen wird Kampfleute werden gebraucht. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf das er dem gefallen falle, der ihn angeworben hat. Und jetzt kommt's. Wenn aber auch jemand kämpft, so werde er nicht gekrönt. Er habe denn gesetzesmäßig gekämpft. Soweit. der Gesetzesmäßigkeit nach, der Belehrung durch den Herrn, wird dann Rechnung getragen, wenn wir jede Prüfung als Übung aufnehmen und dabei im Glauben wachsen. Denn in der Übung lernen wir, glaubensgestärkt den Feind in uns zu widerstehen, ihm zu widersetzen und dadurch den Sieg zu haben. Dafür gibt es Bibelstellen im Neuen Testament. Widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Ein herrliches Wort, welches nicht alle Gläubige lieben. Nur im Verbund mit Glaubenswachstum haben wir die Gewissheit des erwünschten Sieges. Weil der Herr sich an uns nur im Glauben verherrlichen kann. Wir haben keine andere Ebene. Geben wir dem Herrn die Ehre und schauen nicht und scheuen nicht unsere Mühe und schauen nicht auf uns. Weil wir wissen, dass diese Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Sich ihm in der Sache ausliefern heißt, ihm, unserem Gott, vertrauen. Und lebst du durch seine Gnade im Sieg? Und dann gib ihm dieses Anlasses wegen auch dann die Ehre. Amen.